Vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, hier sein zu dürfen. Ich bin auch ganz happy zu wissen, dass außerhalb meines Büros, außerhalb dessen, was ich so normalerweise mache, auch ich Mitstreiterin habe. Das ist ja nicht unsere erste Veranstaltung. Wir hatten an der Viadrina letztes Jahr schon mal etwas gemacht. Ich finde das ganz gut. Ich bin sehr überwältigt von Ihrem Interesse. Also ich habe ja auch mal Jura studiert und muss gestehen, in meiner ersten Studienwoche bin ich abends nicht auf Vorträge gegangen, sondern habe Dinge gemacht, an die ich mich nicht mehr so genau erinnere. Und dass ich mich nicht erinnern kann, liegt nicht an dem Zeitablauf. Ich möchte einleitend Folgendes sagen. Also, ich bin und war nicht ein objektiver Beobachter des NSU-Verfahrens. Ich war im wahrsten Sinne des Wortes Partei. Ich erhebe nicht einen Anspruch auf Wahrheit oder auf Empirie. Ich gebe Ihnen das wieder, was ich als meine Wahrheit wahrgenommen habe. Ich gebe Ihnen wieder meinen Blickwinkel. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, auch die Position meiner Mandantinnen und Mandanten Ihnen näher zu bringen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass in einem Verfahren, gerade in einem Verfahren, wo es um Straftaten im politischen Kontext geht, dass diese Verfahren nicht eingemauert werden in den Gerichtssaal, dass diese Verfahren nicht verfahren werden von Juristen für Juristen, deren Quintessenz sich allenfalls wiederfindet in der NJW. Diese Verfahren haben eine Bedeutung weit über das Gerichtsgebäude hinaus. Sie haben eine Bedeutung zur Frage, im Grunde genommen, wer wir sind und wer wir sein wollen. Ich habe in dem Verfahren Angehörige von Ismail Yashar vertreten, ein kurdischer Mensch, der in Nürnberg erschossen worden ist. Ich habe die Angehörigen vertreten, die Überlebende, weil Opferangehörige ist eigentlich zu wenig gesagt, Überlebende des NSU, die Familie von Abdurrahim Özdoğru, der aus der Westtürkei stammte, aus Bursa, der auch in Nürnberg umgebracht wurde. Ich möchte hier keine Jura-Vorlesung machen, keine STPO-Vorlesung. Ich möchte Ihnen auch ein Gefühl dafür vermitteln, was wir da verhandelt haben. Ja. Und wenn man sich durch die NSU-Akten durchgearbeitet hat, und wir hatten ungefähr 600.000 Seiten Aktenmaterial, ja, und über 400 Tage Hauptverhandlung mitgemacht hat, dann hat man sich zwangsläufig bewegt in einem Morast, in einem Sumpf von menschlicher Niederträchtigkeit. Aber dann gab es immer wieder Momente, wo man wirklich innehalten musste, wo man auch als Profi innehalten musste. Abdurrahim Özdoğru wurde in seinem Atelier, er war Änderungsschneider, ermordet. Und man hat ihm ins Gesicht geschossen, Kopf geschossen und in die Brust. Und er ist dann zu Boden gegangen. Ja, und saß dann sitzend an die Wand gelehnt, schwer verletzt, starb. Und das Letzte, was er von dieser Welt gesehen hat, das Letzte, was er erlebt hat, waren Mundlos und Böhnhardt, die beiden Mörder, die diesen sterbenden Menschen fotografiert haben. Das Letzte, was dieser Mann von der Welt gesehen hat, waren zwei junge Männer, die er noch nie gesehen hatte, denen er nichts getan hat, die ihn dann in aller Ruhe fotografiert haben. Und dieses Foto, die Fotos, die sie gemacht haben, tauchte später auf in diesem Paulschen Panther-Video. Also diese Menschenverachtung, ja, also das, was ich auch nur schwer verstehe. Also es hat mich an die Grenzen geführt dessen, was man als Mensch so verstehen kann, wieso jemand was macht. Ja. Wissen Sie, meine Mandantinnen und Mandanten, ja, wenn man über die spricht und sich die Frage stellt, was haben die erwartet von so einem Gerichtsverfahren? Ja, weil häufig im Nachgang es hieß, ja, die Opferangehörigen, die hatten so ganz übertriebene Vorstellungen von dem, was da aufgeklärt werden kann. Meine Mandantinnen und Mandanten waren nicht naiv. Die haben nicht gedacht, jetzt gibt es ein Gerichtsverfahren und am Ende steht die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die wussten genau, nach so vielen Jahren, wo Zeugen nicht mehr aufgreifbar waren, auch verstorben sind, wo Akten verschwunden worden waren, ich glaube, so muss man das formulieren, wo Akten verschwunden worden waren, die waren nicht blöd, meine Mandanten, die Mandanten. Was die erwartet haben, war ein Gericht, eine Bundesanwaltschaft als Anklagebehörde, Staatsinstitutionen, die versuchen, sich der Wahrheit anzunähern. Die um die Wahrheit ringen. Wo am Ende auch diese Menschen als Überlebende des NSU, die Angehörigen, sagen konnten, ja, es ist Schreckliches passiert, aber der Staat hat versucht aufzuklären. Und das ist nicht eingetreten. Das ist nicht eingetreten. Also ich nehme das Ergebnis vorweg. Sie wissen das wahrscheinlich selber. Wenn Sie mich jetzt fragen, wo sind denn am Ende Fragen übergeblieben? Ich finde das total sehr irritierend, weil das Mikro sich immer wieder ausschaltet. Hören Sie das? Das ist da immer so. Nein? Okay. Wenn Sie mich fragen, was ist denn am Ende unaufgeklärt geblieben? Was ist denn, wo sind denn die blinden Flecken geblieben? Schritt zurück, wir haben in dem Verfahren 5 Angeklagte gehabt. Denen wurde vorgeworfen, 10 vollendete Morde, über 20 versuchte Morde, 2 Bombenanschläge, zahlreiche Raubüberfälle, die Bildung einer terroristischen Vereinigung, die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Eine ganze Menge. Und es wurde lange verhandelt, über 400 Verhandlungstage. Wir haben über 800 Zeuginnen und Zeugen, Sachverständige gehört, also sehr viel Aufwand. Aber der Aufwand war sehr ungleichmäßig verteilt. Der Staat hat sehr aufmerksam geforscht da, wo der Staat selber nicht betroffen war. Was meine ich damit? Im Grunde genommen gab es so 3 Komplexe, 3 große Fragestellen, die unterbelichtet geblieben sind. Ja, 3. Die erste Frage war, wie groß war oder ist der NSU wirklich? Wie gesagt, angeklagt waren 5 Personen. Die Bundesanwaltschaft als Anklagebehörde hat am Anfang gesagt, NSU, ein Trio. Frühzeitig untergetaucht, Brücken abgebrochen zur Vergangenheit, haben isoliert operiert. Eben die Trio-These. Wie viele Personen braucht man zur Bildung einer Terrororganisation? Mindestens 2, richtig. Der Prof überlegt, ich hoffe, ich habe richtig gesagt, oder 3. Jedenfalls ist die Sache ist die, wir hatten 3 Terroristen, Cepe, Mundlos, Böhnert, 2 sind tot, was den praktischen Nebeneffekt hat, dass der NSU nicht mehr existent ist. So dass auf der Anklagebank eben nicht auch nicht irgendwie die NSU war, sondern einfach Frau Cepe als Überlebende des NSU und 4 Unterstützer. Jetzt, wenn man von einem isolierten Trio spricht, ja, dürfte es ja eigentlich nicht noch weitere Angeklagte geben. Und dann sagt die Bundesanwaltschaft, ja, das war ein Trio, aber die hatten diese vier weiteren Unterstützer und die haben wir angeklagt. Jetzt haben wir während des Verfahrens 28 Zeuginnen und Zeugen gehört, 28, die ganz offen zugaben, nicht nur Kontakt zum NSU gehabt zu haben, also zu den Untergetauchten, sondern auch ganz offen zugaben, die Unterstützer haben. 28. Und die Unterstützungsleistung war nicht irgendwie Larifari. Da ging es um Geld, da ging es um Unterkünfte, da ging es um Auslandspapiere, da ging es um Waffen und Sprengstoff. Und bei 28 weiteren Unterstützern zu den vier, die schon auf der Anklagebank neben Frau Tschepe saßen, da kann man auch schon mal die Frage stellen, wieso redet man hier immer noch von einem Trio und von isoliert? Dann haben wir als Nebenklageanwälte weitere mindestens 15 Personen identifiziert, die gelogen haben, von denen wir aber ziemlich sicher wissen, dass sie weitere Unterstützungshandlungen geleistet haben. Das heißt, der Kreis der Unterstützer des NSU, wir reden von 40, 50, 60 Leuten, die zum Teil namentlich bekannt sind. Wie kann man denn da noch von isoliert sprechen? Weitere Hinweise darauf, dass es eben nicht nur diese Handvoll Angeklagten waren. Wir haben in Köln zwei Bombenanschläge gehabt. Einmal in der Straße, wo sehr viele migrantische Menschen leben, ja, in der Kolbstraße. Und dann nochmal in der Propsteigasse. Wer kommt aus dem Rheinland? Wer kommt aus Köln? Kennen Sie die Propsteigasse? Die Propsteigasse ist eine ganz, ganz kleine, wie der Name schon sagt, Gasse. Da fahren kommen keine zwei Autos aneinander vorbei. Ja? Und dort war ein kleines Geschäft, das von einer Familie betrieben wurde, die aus dem Iran stammen. So muss man sich die Frage stellen, wie kommen Leute, die irgendwo aus Thüringen stammen und in Zwickau hocken, wie kommen die auf diesen kleinen Laden? Einfach mal ganz praktisch gedacht. Ja? Wie kommen die darauf, in diesem kleinen Laden eine Bombe zu platzieren? Die Bundesanwaltschaft sagt, naja, die hatten ja Zeit, die sind durch die Gegend gefahren und haben sich nach Orten umgeschaut. Theoretisch möglich. Nur, die waren extrem vorsichtig. Die hatten keine eigenen PKWs, die haben für jede einzelne Fahrt Wagen angemietet. Und das wurde rekonstruiert. Man weiß ungefähr, wie viele Kilometer die gefahren sind. Ja? Und dann kann man zuordnen. Für den Banküberfall X haben die so viel 100 Kilometer abgefahren für die Ermordung dort. Und wenn man das alles zusammenrechnet, da bleiben nicht allzu viele Kilometer über fürs durchs Land fahren und schauen. Jetzt ist es so, und gestatten Sie mir, dass ich ein bisschen mehr über diesen Anschlag in der Propsteigasse erzähle, weil das eigentlich ein relativ unbekannter, also immer noch unbekannt gebliebener Fall ist. Da sind Vater und Tochter der Familie aus dem Iran, die diesen kleinen Laden betreiben. Da taucht in der Vorweihnachtszeit ein junger Mann auf, sagt, er wolle was einkaufen und dann sagt er, ja, ich habe mein Geld vergessen, ich komme gleich wieder, kann ich mal ein Päckchen da lassen? Lässt ein Päckchen da, kommt aber nicht wieder, das Päckchen wandert ins Büro von dem Geschäft. Irgendwann macht die Tochter das auf nach Wochen und es explodiert. Sie sieht noch einen Blitz und lässt es fallen. Das rettet ihr das Leben. So, der Vater wird vom Landeskriminalamt vernommen und gibt eine Personenbeschreibung ab. Parallel wird die Tochter vernommen und die gibt eine Personenbeschreibung ab und dann wird auf Grundlage dessen ein Phantombild erstellt. Und das Bild von diesem Phantom sieht weder aus wie Mundlos noch wie Böhnert. Passt einfach nicht. Und da sagt die Bundesanwaltschaft, naja, also die haben sich halt nicht so richtig ändern können. Aber nochmal, wie kommen die aus Zwickau anreisend auf diesen kleinen Laden? Nicht in der Gegend, die Propsteigasse, wo viele Migranten leben. Und vor allem, nirgends war sichtbar, dass dieser Laden von einer iranischen Familie betrieben wurde. Das war kein Lebensmittelladen für Lebensmittel aus dem Iran. Das war so eine Art größerer Kiosk, wo Getränke verkauft wurden, Süßigkeiten und Zeitungen. Ja? Und auf der Schaufensterscheibe stand Getränke Simon. Das war der Voreigentümer. Wieso versucht die Bundesanwaltschaft an dieser Stelle die Möglichkeit, dass es noch weitere Personen geben könnte, wieso versuchen die mit aller Macht, das so klein zu halten? Weil so ähnliche Muster hatten wir auch bei der Ermordung des jungen Mannes in Rostock. Ja. In Heilbronn gab es Fragen und überall kam immer die Antwort, nein, das ist so ein Trio. Je kleiner der Kreis der Verdächtigen war, umso besser ist es aus staatlicher Sicht. Je größer der Kreis der Verdächtigen ist, umso sicherer ist es, dass sie auf den Staat stoßen in der Person von V-Leuten. Und großer Gott im Himmel, das müssen wir natürlich vermeiden, dass plötzlich der Staat sich auf der Anklagebank wiederfindet. Der NSU ist entstanden als Spin-off von einer größeren Organisation. Die größere Organisation war der Thüringer Heimatschutz. Ja, der Thüringer Heimatschutz galt in den 90er Jahren als einer der militantesten, aber auch als einer der bestorganisiertesten Neonazi-Organisationen in Deutschland. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir so drei Komplexe hatten von offenen Fragen. Der eine war es die Frage nach der Größe des NSU und das nächste ist die nächste Frage, und die hängt zu eng miteinander zusammen, ist die Frage nach der Rolle des Staates in der Form von Verfassungsschutzbehörden und V-Leuten. Der Thüringer Heimatschutz, sehr aktiv in den 90er Jahren, die hatten in der Spitze so um die 160 Mitglieder. Wie viele von denen standen auf der Lohnliste von verschiedenen Verfassungsschutzbehörden? Was schätzen Sie? 80? Es waren nicht 80, sondern 44. So knapp über ein Viertel. Nun ist aber so, wer wurde denn V-Mann? V-Mann wurde nicht der dauerbesoffene Skinhead, sondern so die Leute mit Potenzial. Die Vorsitzenden der Kameradschaften. Der Vorsitzende des Thüringer Heimatschutzes, Tino Brandt. Die Macher. Ja, die Führungsriege. Und da, wenn man nur sich die Führungsriege isoliert anschaut, reden wir nicht mehr von 25%. Da kommen wir tatsächlich auf Zahlen von über 50, 60, 70%. Ja? Das heißt, so eine Organisation, der Thüringer Heimatschutz, war im Grunde genommen fest in Staatshand. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht daran, dass die NPD verboten werden sollte. Woran scheiterte das erste Verbotsverfahren? Es scheiterte daran, ja. Ja. Ja, genau das. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, meine, du als Staat kommst jetzt und willst die Partei verbieten. Und wir stellen hier im Verfahren fest, dieser Staat sitzt fett im Vorstand. Ja? Das geht doch nicht. Und daran ist es gescheitert. Und ähnlich ist es beim Thüringer Heimatschutz. Wir haben den Tino Brandt, den Chef des Thüringer Heimatschutzes, mehrfach als Zeugen erlebt. Im Gerichtssaal. Der Mann ist mittlerweile ziemlich gesprächig gewesen, weil der wurde irgendwann enttarnt von der Zeitung als V-Mann und daraufhin wollten seine Nazi-Kollegen nichts mehr mit ihm zu tun haben und auch der Staat hat ihn fallen lassen und der hatte nicht mehr allzu viel zu verlieren. Der saß zwischenzeitlich auch wegen der Prostitution von Minderjährigen im Gefängnis. Das hat vielleicht auch nochmal dazu beigetragen, dass er gesprächiger wurde. Und nun muss man nicht die Aussagen von so einem Nazi-Zeugen alles für bare Münze nehmen, aber das, was ich jetzt sage, wurde wiederum bestätigt durch weitere Quellen. Insofern gehe ich davon aus, dass das alles zutrifft. Er kam als Zeuge und wir haben ihn gefragt, sagen Sie, wie hat sich das denn gestaltet so? Was hat denn der Staat für Sie gemacht? Antwort sehr viel. Erstens, Geld. Er hat im Laufe der Zeit über 100.000 Euro Cash bekommen. Cash bekommen, aber auch die Bürokratie funktioniert an dieser Stelle. Denn das, was er bekommen hat, die über 100.000 Euro, da waren schon 5% Quellensteuer ans Finanzamt abgeführt. Die Ironie des Wortes Quellensteuer, ich weiß nicht, ob es da den Leuten bewusst war. Jedenfalls, der Staat hat da ordentlich agiert, der bekam einen Haufen Geld. Aber nicht nur das, der war sehr technikaffin. Wenn es ein neues Handymodell gab, bekam er. Wenn er Unkosten hatte, also eine Demo nach Wunsiedel zum Grab von Hess, hat der Staat bezahlt. Der bekam so eine Art Deutschlandstipendium. Jetzt überlegen Sie sich mal, jeder, der sich schon irgendwo mal engagiert hat, kennt doch das Problem. Man hat doch ständig ein Ressourcenproblem. Man hat nicht so viel Zeit. Ja, wir wollen eine Hilfe machen für geflüchtete Kinder, ja, Hausaufgabenhilfe. Man hat nicht so viel Zeit, man studiert ja noch, arbeitet. Dann, wenn man mit den Kindern ins Kino gehen will oder so, das bezahlt man zwar dreimal selbst und dann überlegt man beim vierten Mal, wo könnte ich Hilfe bekommen. All diese Probleme haben Vorleute nicht. Hier hast du das Geld, jetzt kannst du dich ganz deiner Nazi-Sache widmen. Da werden Kapazitäten aufgebaut. Leute haben verdammt viel Zeit plötzlich. Und so einer wie Tino Brandt hat davon profitiert. Und es gibt ja nicht nur einen Tino Brandt, sondern es gab ja viele. Und Tino Brandt hat das Geld, was er bekam, ja nicht alles für sich behalten, sondern er hat das Geld zum Teil unter die Leute gebracht. Da fließt viel, viel Geld über die V-Leute in die Szene zurück. Ja? Das Landesamt für Verfassungsschutz, damals geleitet von einem Präsidenten, der heute so rechtsgerichtete verschwörungstheoretische Bücher herausgibt. Der war vorher jahrelang Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz in Thüringen. Dieses Geld hat Leuten wie Tino Brandt ganz, ganz viel Luft gegeben, sich seiner Nazi-Sache hinzugeben. Was hat der Staat für Tino Brandt gemacht? Sehr viel. Das Geld ist das eine, also wirtschaftliche Unabhängigkeit. Aber das andere, mindestens genauso wichtig. Der Staat hat eine schützende Hand über Leuten wie Tino Brandt gehalten. Schützende Hand im wahrsten Sinne des Wortes. Über 30 Mal, genau genommen 34 Mal gab es Strafverfahren gegen Tino Brandt. Körperverletzung, schwere Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, einfacher Landfriedensbruch, schwerer Landfriedensbruch, Nötigungsdelikte, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Wie oft wurde er verurteilt? Nicht ein einziges Mal. Der wurde erst verurteilt, nachdem er enttarnt wurde und nicht mehr V-Mann war. Dann funktioniert es plötzlich. Aber die ersten 34 Mal ist nichts passiert. Und nochmal, es gab ja viele Tino Brandts. Was macht das mit dem Mindset von diesen Nazis, wenn sie das Gefühl haben, ich kann tun und machen, was ich will? Wenn die Kacke am Dampfen ist, holt mich der Staat hier raus. Lassen Sie mich das mal ein bisschen detaillieren, wie das aussah. Ja. Tino Brandt sagte über seine Zusammenarbeit mit seinem V-Mann-Führer, auch das ist so ein Wort, V-Mann-Führer, naja, wir haben uns so alle ein paar Wochen getroffen, dann haben wir uns verabredet und dann haben wir uns immer abends irgendwo an einem Parkplatz getroffen, im Auto von ihm, ich bin zugestiegen und er fragte dann immer, Tino, was gibt's Neues? Und wenn sich in den letzten Wochen nichts getan hatte und ich dann sagte, naja, es gibt nicht viel zu erzählen, war der sauer. Wir geben dir so viel Geld, du musst doch was zu erzählen haben. So, und deswegen habe ich mit der Zeit folgende Strategie entwickelt, erzählt Tino Brandt, so ganz fröhlich im Gerichtssaal. Wenn ich wusste, ich treffe den Donnerstagabend, habe ich Mittwochabend die Kameraden zusammengetrommelt und dann sind wir ordentlich auf meine Kosten saufen gegangen. Auf seine Kosten bedeutet, auf Kosten des Amtes. Und dann sind wir losgezogen, haben irgendwelche Punker vermöbelt oder Kanacken, sagt er, oder Fensterscheiben von Imbiss eingeschlagen. Und das habe ich dann meinem V-Mann-Führer erzählt und er hat dann immer fleißig mitgeschrieben, wann war das denn und wer war denn dabei? Und er war dann happy. Das heißt, hier wurde so ein Anreizsystem geschaffen, zu Begehen von genau jenen Straftaten, die ja eigentlich verhindert werden sollen. Das ist eine. Das andere war, auch wieder Tino Brandt. Naja, eines Abends klingelt es bei mir an der Tür, ich mache auf und da ist mein V-Mann-Führer vor der Tür. Und da war ich ganz erstaunt, weil, wie gesagt, wir treffen uns ja immer sonst immer auf Parkplätzen nachts. Habe ihn reingebeten, habe gesagt, was ist denn los? Und dann hat er gesagt, du Tino, du bekommst morgen früh Besuch, wir müssen mal aufräumen bei dir. Das habe ich zunächst nicht verstanden. Was ist? Und dann hat er mir das erklärt. Am nächsten Morgen kommt eine Hausdurchsuchung und wir müssen jetzt mal aufräumen. Was war passiert? Wie gesagt, normalerweise wenn Strafverfahren anstand. Tino Brandt bekommt einen Brief von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft mit der Vorladung. Dann hat er das Ding genommen und ist zu seinem V-Mann-Führer gegangen und der hat dann herumtelefoniert und dann wurde das dezent über die Staatsanwaltschaft eingestellt. Nun war aber Folgendes passiert. Ohne dass Tino Brandt das mitbekommen hätte, war er observiert worden. Und die observierende Polizei hatte keine Ahnung, dass es ein V-Mann ist. Und die haben dann mit der Zeit irgendwann festgestellt, aha, da gibt es Anhaltspunkte, dass der in der Wohnung Waffen und sonstige Sachen hat. Und die sind dann hingegangen zu dem Staatsanwalt. Der Staatsanwalt wusste auch nicht, dass das ein V-Mann ist. Und hat gesagt, ja, das klingt solide. Also der Staat hat wirklich gute Arbeit an der Stelle. Und dann sind sie zum Richter gegangen. Ein Amtsrichter hat dann geguckt, okay, da wird es ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss. So, und danach erst hat das der V-Mann-Führer irgendwie mitbekommen, dass es diesen Beschluss gibt. Und man kann ja viel deichseln, ja, man telefoniert den Staatsanwalt, jetzt hör mal auf mit dem Ermittlungsverfahren. Aber wenn man so ein Durchsuchungsbeschluss in der Welt ist, das ist schwierig, den wieder aus der Welt zu schaffen. So, um zu retten, was noch zu retten ist, ist der V-Mann-Führer zu Tino Brandt nach Hause. Und dann haben die aufgeräumt. Ja, er hat auch so ganz praktischerweise gleich einen Karton mitgebracht und haben die alles reingeschmissen, was irgendwie problematisch war. Namenslisten, Propagandamaterial, Waffen, gesammeltes Geld, alles schön in den Karton, Kofferraum und weg war er. Am nächsten Morgen klingelt die Polizei. Jetzt haben wir den Polizeibeamten als Zeugen gehört. Und er sagte, wir haben ja geklingelt, war morgens 6:30. Und dann ging die Tür gleich auf und da war ich schon erstaunt, weil normalerweise morgens 7 liegen die Nazis ja noch besoffen im Bett. Klang plausibel. Aber der war frisch geduscht, grinste, kam rein und sagte, kommen Sie rein, möchten Sie einen Kaffee? Und da stand auch schon auf dem Küchentisch frisch gebrühter Kaffee und 4 Tassen. Und dann haben wir durchsucht, nichts gefunden und dann haben wir uns noch gewundert. Und das muss man sich mal vorstellen, im Rechtsstaat. Da kommt morgens ein Beamter auf Grundlage von Dingen, die andere Beamte, die allesamt auf das Grundgesetz einen Eid geleistet haben, machen ihre Arbeit und können nicht ahnen, dass am Vorabend ein anderer Beamter war, der auch irgendwann einen Eid geleistet hat und genau das torpediert hatte. Nochmal, was macht das mit dem Mindset von Nazis? Was macht das mit denen, wenn die das Gefühl haben, wir können tun und lassen, was wir wollen? Wir müssen von Folgendem ausgehen. Das gesamte Umfeld der Untergetauchten war durchsetzt von V-Leuten. Es ist in keiner Weise plausibel oder auch nur glaubwürdig, dass die Verfassungsschutzbehörden keine Ahnung hatten, wo die stecken. Das, was ich mich frage, ist, wusste der eine oder andere in den Verfassungsschutzbehörden, was sie treiben? Lassen Sie mich mal zurückkommen zum Geld, um diesen Punkt nochmal deutlich zu machen. Tino Brandt sagte vor Gericht, auf die Frage, haben Sie denen geholfen, nachdem die untergetaucht sind? Und er sagte, natürlich habe ich denen geholfen. Ja? Das waren enge Freunde und Kameraden. Wie haben Sie denen geholfen? Ja, ich habe denen geholfen, gerade in der Anfangszeit nach dem Untertauchen, mit Kontakten. Erstmal da untergebracht und da untergebracht. Und dann natürlich auch mit Geld. Jetzt müssen Sie wissen, der NSU, die Untergetauchten, haben ihren Lebensunterhalt weitgehend bestritten aus Überfällen. Aber die haben mit den Überfällen erst nach ungefähr 1,5 Jahren nach dem Untertauchen angefangen. Bis dahin haben die finanziell aus dem letzten Loch gepfiffen. Da wurde in der Szene gesammelt auf Konzerten, auf Nazi-Konzerten. Auch an der Stelle mal die Frage gestellt, eure V-Leute sitzen auf diesen Nazi-Konzerten und sehen, dass da gesammelt wird für die Untergetauchten, ihr bekommt das nicht mit. Egal, da kamen ein paar hundert Euro zusammen und die hat dann der sammelnde Kamerad unterschlagen. Da kam nicht viel an. Das heißt, die hatten nicht viel Geld. Deswegen war die Unterstützung und die Hilfe von Leuten wie Tino Brandt so wichtig. Tino Brandt sagte dann Folgendes. Ja, ich bekam irgendwann Geld vom Verfassungsschutz. 2.500 Mark. Und das Geld war explizit bestimmt für die Untergetauchten. Das heißt, mein V-Mann-Führer hat gesagt, du hast Kontakt zu denen, hier ist das Geld, das ist für die. Aha. In dem Zeitraum, wo diese 2.500 Mark flossen, haben die Untergetauchten für den Betrag von 2.500 Mark eine Cesca 83 gekauft, nebst Munition. Und mit dem Geld wurden dann anschließend 9 Migranten ermordet. Jetzt kann es natürlich sein, die 2.500 Mark, die sie da ausgegeben haben für die Waffe, sind andere 2.500 Mark als die sie bekommen haben vom Verfassungsschutz. Aber nochmal, damals haben die noch keine Überfälle begangen. die pfiffen finanziell aus dem letzten Loch. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, die reale Möglichkeit, dass das Geld für die Schusswaffe, mit denen 9 Menschen erschossen worden sind, 1:1 und direkt vom Staat kam. Diese Möglichkeit besteht im Raum. Jetzt sagt der Verfassungsschutz, ja, wir haben denen tatsächlich dieses Geld gegeben, aber das war doch nicht für eine Schusswaffe. Wir hatten folgendes Kalkül. Wir geben denen das Geld. Und dann gehen die hin mit dem Geld und besorgen sich gefälschte Ausweispapiere. Mit den gefälschten Ausweispapieren wiederum versuchen die sich dann ins Ausland abzusetzen. Und dann erwischen wir sie an der Grenze. Das ist das, die Erklärung des Verfassungsschutzes. Und dann kann man nur sagen, Schande über euch. Schande über euch, dass sie nach diesen Taten den Leuten mit solchen Lügen kommen. Ich meine, wenn das euer Kalkül war, wir wollen die festnehmen, warum habt ihr euch einfach nicht euren fucking Vormannführer gefragt, wo die stecken? Den Mann, den ihr über 100.000 Euro in die Hand gedrückt habt, von denen ihr davon ausgeht, dass er das Geld nimmt und ihm bringt. Wieso fragt ihr nicht einfach, wo stecken die? Oder wenn ihr glaubt, er würde es euch nicht sagen, wieso beschattet ihr ihn nicht? Das ist euer Job. Das ist das, was ihr den ganzen Tag macht. Aber zu glauben, wir geben denen jetzt Geld und mit dem Geld kaufen die sich gefälschte Ausweispapiere und dann setzen sie sich ab und dann erwischen wir sie. Come on. Ich hatte gesagt, wir haben 3 Bereiche gehabt, die nicht angeschaut wurden im Gerichtssaal, jedenfalls nicht so, wie man das hätte machen müssen. Das eine war, wie groß war oder ist der NSU wirklich? Das andere war die Rolle des Staates in der Form von Verfassungsschutzbehörden. Das andere, das dritte ist, Sie werden überrascht sein, beim Verfahren, was 5 Jahre dauert, wo es um die Ermordung von Menschen aus rassistischen Gründen geht, war Rassismus eigentlich selten ein Thema im Gerichtssaal. Es war nur dann ein Thema, wenn die Nebenklage versucht, es zum Thema zu machen. Der einzige Rassismus, über den man reden durfte und konnte, war der Rassismus der Nazis. Die Wahrheit ist, der Rassismus der Polizei hat mindestens genauso zu den Toten geführt wie der Rassismus der Nazis. Man hätte die Morde verhindern können, schon sehr, sehr frühzeitig. Wenn man einfach auch diese Option im Kopf gehabt hätte, aber man konnte diese Option nicht im Kopf haben, weil man eben ein bestimmtes Bild hatte. Lassen Sie mich mal ganz konkret sagen, wovon ich spreche. Anfang September 2000 wurde Enver Şimşek angeschossen in Nürnberg. Enver Şimşek war ein Blumenhändler. Enver Şimşek war das einzige Opfer des NSU, was nicht direkt verstorben ist, sondern er lag noch 3 Tage im Koma, im Krankenhaus und ist dann verstorben. Der Mann wird so in der Mittagszeit, an einem Samstagmittag, angeschossen. Am Nachmittag spricht die Polizei nur wenige Stunden später schon davon, dass es hier möglicherweise um eine Abrechnung im Drogenmilieu ginge. Enver Şimşek, ein vollkommen unbescholtener Mann. Welche Hinweise es gegeben haben soll auf Drogengeschäfte, konnte die Polizei weder damals noch heute nennen. Es war einfach so das Bauchgefühl. Und es hatte Folgen. Wissen Sie, retrospektiv betrachtet sieht es so aus, als hätte der NSU schon mal eine so Strategie gehabt, was sie zu tun haben. Die hatten keine Strategie gehabt anfangs. Die erste Strategie, die hatten, war, wir bringen Juden um. Das waren Antisemiten. Die haben hier in Berlin, die sind an der Goge, in der, ich glaube, in der Rankestraße, jedenfalls hier in Berlin ausgespäht. Wir wissen, dass sie das getan haben. Aus Zeugenaussagen und auch die CHP hat zugegeben, dass sie hier in Berlin waren, auch bei der Synagoge. Allerdings war sie nur da aus Sightseeing-Gründen, sagte sie. So, die schauen sich die Synagoge an und stellen Folgendes fest. Die Synagoge ist schwer gesichert, aus guten Gründen. Kameras, privates Wachpersonal, Polizei, Sperren. Daraufhin erst haben die beschlossen, wir konzentrieren sich auf Menschen, die weniger gesichert sind, geschützt sind und kamen dann auf migrantische Menschen. Dann fahren die nach Nürnberg und begehen den ersten Mord. Die waren nervös. Das sieht man auch daran, dass die, glaube ich, 11 Schüsse abgegeben haben. Und entweder Schwimmcheck überlebt habe für einige Tage. Später wurden die immer professioneller, aber die waren nervös am Anfang. Und dann haben die sich die Berichte angeschaut in den Zeitungen über den Mord. Woher wissen wir das? Weil in dem Bauschutt, im Brandschutz der letzten Unterkunft, fand man so Aktenordner mit Zeitungsartikeln, die ausgeschnitten waren über die Morde. Auf vielen waren Fingerabdrücke von Frau Zschäpe, die ja sagte, ja, ich habe von nichts gewusst. Jedenfalls, was lesen die in der Zeitung? Die lesen in der Zeitung, den Menschen, den sie gerade umgebracht haben, der wird beschuldigt des Drogenhandels. Das muss wie ein Sechser im Lotto gewesen sein. Nicht nur, dass nicht nach ihnen gefahndet wird, sondern man blamet auch noch das Opfer. Das ist meine Freundin Doreen Dienstedt, Justizministerin in Thüringen. Herzlich willkommen. Doreen, du hast gerade angerufen, ich konnte nicht drangehen. Tut mir leid. Ihre Strategie orientierte sich daran, was der Staat tat. Und der Staat verdächtigte nicht sie. Die Polizei sagte reflexhaft, möglicherweise eine Abrechnung im Drogenmilieu. Zu dem Zeitpunkt hatten die angefangen, Banken auszurauben. Jetzt hatten wir drei Ermittlungsstränge. Ermittlungsstrang 1, es wird gefahndet nach drei untergetauchten Nazis, in deren Garage man 1,4 Kilogramm Sprengstoff TNT gefunden hatte. Ermittlungsstrang 2 war, da sind zwei junge Männer, die in Ostdeutschland Banken ausrauben, immer nach dem gleichen Handlungsmuster. Mit Fahrrädern ankommen, ausrauben, abhauen. Und jetzt hat man einen Mord in Nürnberg gehabt, wo auch zwei junge Männer beobachtet worden waren mit Fahrrädern. Wenn jetzt irgendeiner gesagt hätte in Nürnberg, es könnte auch eine Nazitat gewesen sein, möglicherweise hätte irgendjemand eins und eins zusammengezählt, indem die Polizei in Nürnberg gleich gesagt hat, keine politische Tat, sondern Abrechnung Drogenmilieu, wurde dieser Weg, diese Möglichkeit schon versperrt. Und eine der Polizistenaussagen, wir haben ungefähr 150 Polizeiaussagen gehabt im Gerichtssaal, die mich am meisten geärgert haben, war auf die Frage hin, warum haben sie nicht in Richtung Neonazis ermittelt? Wieso haben sie in Richtung Drogen ermittelt? Es gab doch gar keinen Hinweis. Da war die Antwort immer, ja, wir haben in Richtung Drogen ermittelt, weil wir hatten ja keine anderen Hinweise. Und das ist eine ganz, ganz perfide Lüge. Erstens mal die Formulierung, wir hatten keine anderen Hinweise, impliziert ja, dass es Hinweise auf Drogen gab, die gab es aber nicht. Aber vor allem, es gab andere Hinweise. Es wurde einfach gelogen. Lassen Sie mich bei dem Fall Enver Şimşek bleiben. Da haben sich drei Zeugen gemeldet. Und zwar direkt am Tag nach der Tat. Ein Zeuge hat Folgendes beschrieben, der Polizei. Ich fuhr an der Stelle vorbei, wo der Blumenwagen war. Ja? Ich konnte sehen, da war ein Tapeziertisch. Da standen einmal mit Blumen drauf, aber kein Verkäufer. Aber da war ein Lieferwagen. Die Seitentür war auf und da standen zwei junge Männer. Der eine vor der Tür, der andere war halb in der Tür drin. Dessen rechter Arm ragte in das Dunkel des Lieferwagens rein. Der Arm machte ruckartige Bewegungen und hörte blechernde Geräusche beim Vorbeifahren. Frage der Polizei, sahen die aus wie Türken, Kurden, Araber? Nee, die waren eher hell. Es waren drei Zeugen, die das beschrieben. Und dieser Zeuge beschrieb ziemlich exakt die Schussabgaben. Bei der Ermordung von Ismail Yaşar, auch in Nürnberg, waren es fünf Zeuginnen und Zeugen, die beiden Männer beschrieben. Bei der Ermordung von Mehmet Kubaschik waren es sieben Zeuginnen und Zeugen. Da wurde wieder gefragt, also in Dortmund, wie sahen die denn aus? Sahen die aus wie Südländer? Und da sagt die Zeugin, nee, die sahen aus wie Nazis. Und dann kommt die Polizei und sagt, wir hatten doch gar keine anderen Hinweise. Ihr hattet Hinweise, nur die passten nicht in euer rassistisches Weltbild. Und über diesen Rassismus konnten wir nicht reden. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um einen einzigen Satz vorlesen zu lassen von einem Zeugen, der es geschrieben hatte. 2 Stunden, weil das immer wieder beanstandet wurde von der Bundesanwaltschaft, was tut denn das hier zur Sache und so weiter. Es gab 3 operative Fallanalysen in diesem Komplex. Operative Fallanalysen werden immer gemacht, wenn es so Serienstraftaten gibt, ja, Kapitalverbrechen. Da werden eben so Täterprofile gemacht. Und eins, das letzte, wurde gemacht vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg im Auftrag des Landeskriminalamts Bayern. Und dort findet sich ein Satz, der eigentlich die gesamte Haltung der ermittelnden Behörden in den verschiedenen Bundesländern sehr, sehr deutlich machte. Wir müssen Folgendes bedenken. Die Morde waren in verschiedenen Städten und in verschiedenen Bundesländern. Ja, wir hatten Morde in Rostock, in Hamburg, in Kassel, in Dortmund, in Nürnberg, in München. Ja, verschiedene Polizeibehörden, und die haben alle genau gleich reagiert. Ja, die haben vorhandene Spuren nicht verfolgt, aber die Opfer kriminalisiert. Und in dieser operativen Fallanalyse stand folgender Satz. Sinngemäß. Ich glaube, ziemlich nah. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich zu 100%, aber können wir da gerne mal nachschauen. So online. Da stand der Satz drin: Da in unserem Kulturkreis die Tötung eines Menschen mit einem hohen Tabu belegt ist, ist davon abzuleiten, dass die Täter hinsichtlich ihrer Werteordnung von weit außerhalb stammen. Punkt. Wir Deutschen haben eine so überlegene Kultur, so eine Tat können nur Ausländer begehen. Und dann hat man gesagt, naja, Ausländer kann ja auch ein Schwede sein. Da hieß es weiter in dem gleichen Papier: Da die Morde besonders öffentlichkeitswirksam und brutal vollzogen wurden, ist davon auszugehen, dass es hier nicht nur um Geld geht, sondern im Hintergrund agiert ein Häuptling. Das Wort Häuptling steht da. Im Hintergrund agiert ein Häuptling, dessen Ehre verletzt worden ist. Sie wissen, wo der Hase jetzt hinläuft. Ehre, verletzte Ehre. Und solche Ehrvorstellungen herrschen nur in Süd- bzw. Südosteuropa. Das heißt, erstens hat man schon mal die Täter ausgebürgert, das müssen Ausländer sein. Und um sicherzustellen, dass nicht irgendeiner denkt, dass wir von Schweizern oder Schweden reden, hat man es auch regional eingeschränkt auf Türken oder Kurden. Und dann haben die Polizeibeamten noch einmal so richtig nachgeschaut und haben gesagt, naja, die meisten Morde waren in den Sommermonaten. Und dort in der Türkei haben die ja 3 Monate Sommerferien. Und dann sind die Täter halt so Part-Time-Mörder. Die erledigen diese Morde in der Ferienzeit. Und solche abstrusen Sachen. Zum Ende hin will ich mal Folgendes sagen. Ja. Es heißt immer, die Kriminalisierung der Opfer und der Opfer angehörigen. Was bedeutet das eigentlich? Um Ihnen einmal ein Gefühl dafür geben, will ich zum Abschluss Folgendes erzählen. Enver Şimşek wird angeschossen. Er lebt noch einige Tage im Koma. Am Nachmittag klingelt die Polizei bei den Şimşeks zu Hause. Und Frau Şimşek macht die Tür auf. Eine weltoffene, wahnsinnig empathische Frau. Eine fromme Frau mit Kopftuch. Ich erwähne das, weil Sie werden nicht verstehen, warum ich das gleich, warum ich das erwähne. Die Polizei klingelt bei den Şimşeks, die Frau macht die Tür auf und die Polizisten sagen, du musst mitkommen, dein Mann liegt im Krankenhaus. Sie wird konsequent geduzt, wie alle anderen Abfrageangehörigen auch, das sehen wir aus den Protokollen. Du hast nur am Rande bemerkt. Dann fahren die los. Und irgendwann fragt Frau Şimşek, in welches Krankenhaus fahren wir denn? Ihr wurde auch nicht gesagt, warum der Mann im Krankenhaus liegt. Sie geht davon aus, dass es einen Unfall gab. Und dann sagt der Polizist, wir fahren nicht ins Krankenhaus, wir fahren auf die Polizeiwache, du musst erstmal vernommen werden. Der Mann liegt im Sterben. Das wissen die beiden Beamten auch. Aber eine Vernehmung ist auch wichtiger. Und dort lautet die erste Frage, die ja gar keine Frage ist, was weißt du über die Drogengeschäfte deines Mannes? Die Frau ist schockiert. Was für Drogengeschäfte? Wir sind Blumenhändler. Dann glaubt ihr nicht. In der Folge, in den Folgemonaten, wird sie immer wieder zur Vernehmung geladen. Ein Polizeibeamter, ein Ermittlungsleiter, gibt sich als Freund der Familie aus, taucht immer bei denen auf, trinkt mit der Familie einen Tee und so. Gibt den Freund der Familie. Was die Familie nicht weiß, ist, dass das Herr Beamte über die Staatsanwaltschaft umfangreiche TKÜ-Maßnahmen beantragt hat, also Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen. Das Haustelefon wurde abgehört. das Telefon von Frau Szymczyk, die Telefone der beiden Kinder, Kerem damals 11 Jahre alt, die Tochter 15 Jahre alt, alle E-Mails wurden gelesen, alle Briefe geöffnet, das Familienauto wurde verwanzt, das Auto des Bruders von des Ermordeten wurde verwanzt und über Jahre hinweg. Während dieser Beamte in der gleichen Zeit immer bei der Familie hockte und Tee trank und den mitfühlenden Beamten gab. Eines Tages wird Frau Szymczyk wieder zur Polizei geladen. Nochmal, eine fromme Frau. Sie kommt in den Raum rein, 4, 5, 6 Beamte stehen da herum. Sie nimmt Platz, junge Beamtinnen und Beamte. Dieser Ermittlungsleiter nimmt mal Platz, macht eine Schublade auf und schiebt ein Foto über den Tisch. Auf dem Foto ist zu sehen, ist eine attraktive junge Frau. Und der Beamte: Weißt du, wer das ist? Und sie: Nein, wer ist das? Das ist die Geliebte deines Mannes. Die haben auch 2 Kinder zusammen. Wusstest du das nicht? Alle kichern vor sich hin und grinsen. Sag mal, wie war denn euer Sexleben? Wird dann Frau Szymczyk gefragt. Frau Szymczyk ist vollkommen überfordert und sagt: Wieso, was hat das damit zu tun? Nein, nein, das hat schon seinen Zweck. Und dann sagt sie: Sinn. Und dann sagt sie: Das ist ganz normal. Und was ist mit dieser Frau? Ja, die haben 2 Kinder miteinander. Du wusstest das nicht, ne? Willst du jetzt was über die Drogengeschäfte deines Mannes sagen? Und Frau Szymczyk: Ich weiß nichts von Drogengeschäften. Aber was ich weiß, ist, dass wenn mein Mann wirklich mit dieser Frau zusammen war und Kinder hat, dann muss er sie geliebt haben. Dann sind das auch meine Kinder. Ich will sie kennenlernen. Mit dieser Antwort hatte anscheinend keiner gerechnet. Jedenfalls, das Thema war dann abgehakt. Monate später fragt Frau Szymczyk nochmal nach. Sie will diese Frau kennenlernen. Ach so, die gibt's gar nicht. Es war irgendeine Frau aus dem Bild, ein Foto einer Frau aus dem Internet. Man wollte die so ein bisschen provozieren, dass sie dann auspackt. Und uns war es nicht gestattet, im Gerichtssaal über den Rassismus der Polizei zu reden. Von den 150 polizeilichen Zeuginnen und Zeugen hat sich ein einziger umgedreht und hat mit Tränen in den Augen gesagt zu den dort sitzenden Halbwaisen und den Witwen: Es tut mir leid, was wir damals mit euch gemacht haben. Alle anderen saßen da selbstgerecht und breitbeinig und stolz darauf, die würden das, was sie gemacht haben, wieder jederzeit wieder so machen. Das war der Eindruck. Und so ein Gerichtsverfahren ist keine Maschinerie, um ein Urteil zu produzieren. Ein Gerichtsverfahren hat einen gesellschaftspolitischen und sozialen Zweck. Es soll befrieden. Und je mehr zerstört worden ist, umso mehr muss befriedet werden. Und deswegen ist dieses Verfahren gescheitert. Nicht, weil der eine oder andere diese oder jene Strafe bekommen hat, sondern weil erkennbar wurde, dass nicht aufgeklärt werden soll. Überall da, wo es heikel für den Staat wurde, wo der Staat sich am meisten hätte hinterfragen müssen, sein eigenes Verhalten, seine eigenen Stereotypen, oh ja, und auch seinen eigenen Rassismus, wurde der Staat schmallippig. Und deswegen ist dieses lange Verfahren, liest sich wie eine Chronik einer verpassten Chance. Aber wissen Sie was? Dieses Verfahren war trotzdem nicht vergebens. Denn dieses Verfahren hat mobilisiert. Dieses Verfahren hat den Betroffenen zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, über Rassismus zu sprechen. Sie alle werden sich nicht daran erinnern, weil Sie sehr jung sind. Aber vor 10 Jahren war es kaum möglich, das R-Wort in den Mund zu nehmen, schon gar nicht als Betroffener. Jetzt können wir darüber reden. Lassen Sie mich noch zum Abschluss Folgendes sagen. Wir reden im Zusammenhang von dem NSU zu Recht von einem gesellschaftlichen Versagen, von einem Staatsversagen, von einem Polizeiversagen, von einem Versagen der Medien. Ich meine, das Wort Dönermorde ist keine Erfindung der Polizei, es kommt von der Zeitung. Das ist alles wahr, aber gerade wenn man sagt, gesellschaftliches Versagen, das ist so ein bisschen ein Passepartout, so eine Pseudo-Selbstkritik. Weil wenn die gesamte Gesellschaft verantwortlich war, dann ist niemand verantwortlich. Ich habe mich selber, nachdem ich den ersten Anruf bekam, ich habe am Ende eine ganze Reihe von Menschen vertreten, bekam einen Anruf von der Tochter von einem der Mordopfer, die mich fragte, ob ich sie vertreten will. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und sie hat gefragt, warum nicht? Und ich habe gesagt, Ich habe von diesen Morden gelesen in der Zeitung. Es gab ja große Berichte. Und ich habe auch die These von der Polizei gelesen. Es muss so Drogen und sowas. Ich hielt das für Unfug. Wenn ich mit meinen türkischstämmigen Freunden, mit meinen Geschwistern zusammen war, für uns war immer klar, das sind Nazis. Ich meine, da wird ein Türke, ein Kurde nach dem anderen ermordet. Und lauter Leute, die nicht vorbestraft waren, die nicht Teil irgendeines kriminellen Milieus waren, natürlich sind es Nazis. Und ich habe mir selber die Frage gestellt, und das habe ich dieser jungen Frau gesagt, was hast du eigentlich getan damals, nachdem du das gelesen hast und nachdem du dir sicher warst, das sind Nazis? Was hast du getan? Und ich war damals noch parteipolitisch unterwegs. Ich war damals Mitglied der FDP. Ich war Mitglied im Bundesvorstand der FDP. Und es ist jetzt nicht so ein wahnsinnig mächtiges Gremium, aber da saß ein Innenminister aus NRW. Ich war befreundet mit Guido Westerwelle, mit einem Haufen MdBs. Ich hätte auch zu denen gehen können und sagen können, sag mal, kannst du Einfluss nehmen auf den Innenminister da und dann denen mal sagen, die sollen auch Richtung Nazis? Ich habe das nicht gemacht. Und dass ich es nicht gemacht habe, ist nicht so, dass ich es vergessen hätte. Sondern ich habe mir das damals auch überlegt, ob ich es machen soll. Aber es war halt auch ein Kalkül von mir, zum einen. Was ist, du gehst dann zum Innenminister und sagst, es können doch auch Nazis gewesen sein. Und dann stellt sich 3 Wochen später raus, es sind doch irgendeine Drogengeschichte. Ja, dann wäre ich blamiert. Wie stehe ich denn dann da? Ja, so ein bisschen Feigheit. Aber vor allem wusste ich genau Folgendes. Als einziger Migrant in diesem Gremium gehst du hin und fängst an, über Rassismus zu sprechen. Das wird deine politische Karriere beenden. Und diese Mischung aus ein bisschen Feigheit und viel Opportunismus, das war mein ganz persönliches Versagen. Und das ist mein Weg, damit zu leben. Und ich glaube, dass viele Menschen Überlegungen haben, wie kann ich meinen Beitrag leisten? Ja? Und solche Verfahren wie der NSU haben dazu beigetragen, dass Menschen sich engagieren. Ja? Wir haben in dem Verfahren jeden Tag Leute gehabt von NSU Watch, die jedes Wort mitgeschrieben haben, die das online gestellt haben, die Transparenz geschaffen haben. Wir haben hier in Berlin den Fall Burak Bektaş, ein junger Mann, der in Neukölln erschossen worden ist, dessen Familie ich auch vertreten habe, wo ich sicher bin, dass es ein NSU-Nachahmertat gibt, wo es eine Initiative gibt, die immer wieder nachfragt. Wer von Ihnen kennt den Namen Uri Jalloh? Sehr viele. Ein junger Mensch, der in Dessau, ich sage es ganz offen, ermordet worden ist, totgeschlagen und verbrannt worden ist auf einer Polizeiwache. Wir hätten doch alle schon den Namen nie gehört. Aber es hat sich die Uri Jalloh-Initiative gebildet, die dafür gesorgt hat, dass dieser Name nicht vergessen wird. Ja? Und wir haben einfach auch den Willen und die Entschlossenheit von vielen Menschen zu sagen, nein, wir werden nicht erlauben, dass die Aktendeckel einfach zugemacht werden und im NSU-Komplex, es ist strafrechtlich vorbei. Der Staat wird nicht mehr in dieser Sache ohne weiteres ermitteln. Aber es ist ein so großer Komplex. Und es werden immer wieder Sachen bekannt werden. Und irgendeiner wird reden. Und irgendeine Akte wird sich finden. Und die Wunde wird nicht verheilen, sondern die wird eitern und immer wieder aufbrechen. Und es ist gut so, dass es passieren wird. Weil wir alle gemeinsam dürfen nicht erlauben, dass solche Aktendeckel geschlossen werden, ohne dass wir auch nur einen Funken Wahrheit erfahren hätten. Und das ist wichtig. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir heute Abend miteinander reden. Vielen Dank.